Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Ein mildes Urteil in Delhi. Ein jugendlicher Vergewaltiger und Mörder muss 3 Jahre in die Besserungsanstalt. Viele in Indien sind erzürnt über das Urteil, aber die meisten Vergewaltigungen kommen dort nicht mal vor Gericht. Ein wenig lukratives Loch, der Gotthard-Basistunnel macht Bauunternehmer stolz und lässt sie jammern.
Ein weinendes und ein lachendes Auge. Technisch befriedigt, wirtschaftlich leider nicht gerade ein Erfolg.
Sagt dieser Baustellenleiter. Und Kanzlerkandidat Pierre Steinbrück sagt, ich möchte ein Nashorn sein.
Die fangen ganz langsam an zu laufen. Und dann nehmen die immer mehr Geschwindigkeit auf. Und nachher können die auf einer kurzen Strecke, ich glaube, 40 bis 50 Stundenkilometer laufen. Und dann sind sie nicht mehr aufzuhalten.
Aber die haben auch keine Merkel vor sich. Deutschland vor den Wahlen. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger und mit den Nachrichten Ueli Zindl.
Nachdem die letzten UNO-Chemiewaffenexperten Syrien verlassen haben, rechnen Beobachter mit einem baldigen Militärschlag gegen das Regime in Damaskus. Nachrichtenagenturen zufolge haben mehrere Staaten ihre Bürger auch vor Reisen ins Nachbarland Libanon gewarnt oder gar dazu aufgefordert, das Land umgehend zu verlassen. Unterdessen forderte der russische Präsident Putin die US-Regierung erneut eindringlich zum Verzicht auf einen Angriff gegen Syrien auf. Putin zweifelte die Darstellung aus Washington an, wonach die syrische Regierung für den Giftgasangriff verantwortlich sei. Die Internetunternehmen Microsoft und Google fordern von den US-Geheimdiensten mehr Transparenz bei ihren Überwachungsprogrammen. Diese Forderung wollen sie nun gerichtlich durchsetzen, nachdem eine außergerichtliche Lösung mit der US-Regierung auch nach mehreren Anläufen nicht zustande gekommen sei. Dies teilte der Rechtsberater von Microsoft, Brad Smith, mit. Microsoft und Google möchten ihre Kunden laut Smith ausführlicher darüber informieren dürfen, welche Daten die Regierung bei ihnen anfordert. In Indien hat ein Jugendgericht einen inzwischen 18-jährigen Mann zu 3 Jahren Haft verurteilt, im Fall der Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau vor 8 Monaten. Dies nach Angaben seines Verteidigers. Das Verbrechen hatte weltweit für Aufsehen gesorgt und in Indien große Proteste ausgelöst. Die Männer hatten damals eine 23-jährige Studentin entführt, vergewaltigt und tödlich verletzt. Der Verurteilte war zum Zeitpunkt der Tat 17 Jahre alt und kam deshalb vor ein Jugendgericht. Den Mittätern droht die Todesstrafe. Der italienische Erzbischof und Vatikan-Diplomat Pietro Parolin wird Mitte Oktober neuer Kardinalstaatssekretär des Vatikans. Dies habe Papst Franziskus entschieden, teilt der Vatikan mit. Der 58-jährige Norditaliener steigt damit in der vatikanischen Hierarchie zur Nummer 2 auf und wird somit eine Art Stellvertreter des Papstes in weltlichen Angelegenheiten. Der bisherige Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone hatte den Papst darum gebeten, zurücktreten zu dürfen. Ihm wurde unter anderem der schlechte Umgang mit Missbrauchsskandalen vorgeworfen. Die Schweiz hat im Rahmen des Steuerabkommens mit Österreich eine weitere Tranche von 310 Millionen Franken überwiesen, wie die österreichische Finanzministerin Maria Fekter mitteilt. Im Juli hatte die eidgenössische Steuerverwaltung bereits 500 Millionen nach Österreich geschickt. Weitere Tranchen sollen nun monatlich erfolgen. Daneben überweist die Schweiz auch an Großbritannien Gelder aufgrund eines Steuerabkommens. Diese stammen aus der Quellensteuer auf Schweizer Bankkonten oder Wertschriftendepots. Dadurch wird die Steuerpflicht aus Sicht der beiden Länder erfüllt, die Personen bleiben aber anonym. Beim eidgenössischen Schwingfest hat sich Schwingerkönig Kilian Wenger zwar bereits am Vormittag mit einem gestellten und einem verlorenen Gang aus der Entscheidung verabschiedet. Dafür dominierten andere Berner das Fest und begeistern das Publikum im bernischen Burgdorf. Aus Burgdorf Christoph Sterchi.
Nach der Hälfte des Festes führen mit Bernhard Kempf, Matthias Sempach und Christian Stucki 3 Berner das Klassement an, gefolgt vom Nordostschweizer Raphael Zwissig. Diese 4 Schwinger sind die einzigen, die alle 4 Gänge gewinnen konnten. Dahinter folgen mit Philipp Reusser und Matthias Glarner gleich nochmals 2 Berner. Stucki und Sempach gehörten vor dem Schwingfest zu den Favoriten. Kempf und Zwissig sind Überraschungsmänner. Mit den beiden rechnete im Vorfeld kaum jemand. Auch er selber nicht, sagt Bernhard Kempf, einer der Überraschungsmänner.
Ja, schon ein bisschen, ja. Also, dass jetzt gerade 4 gewonnen haben, das hätte ich doch nicht gedacht.
Mit Kilian Wenger und Arnold Forrer haben die beiden einzigen noch aktiven Schwingerkönige nichts mehr mit dem Ausgang des Festes zu tun. Im Direktkampf der beiden Könige gab es keinen Sieger und beide verloren zudem auch noch einen Kampf. Nach dem ersten Tag ist damit klar, dass es morgen einen neuen Schwingerkönig geben wird. Und wenn es morgen so weitergeht wie heute, wird der neue Schwingerkönig vermutlich ein Berner sein.
Und hier noch zwei weitere Meldungen vom Sport. An der Mountainbike-Weltmeisterschaft im südafrikanischen Pietermaritzburg hat das Schweizer Team 2 Medaillen gewonnen. Nino Schurter holte zum 3. Mal Gold im Cross-Country und Esther Süß erstmals Bronze in dieser Disziplin. Und an der Ruderweltmeisterschaft in Südkorea haben Simon Schürch und Mario Gier die Silbermedaille gewonnen im Doppelzweier Leichtgewichte. Das Wetter, heute Abend ziehen im Norden Wolken auf, morgen ist es wechselnd bewölkt und vor allem an den Voralpen wird es zeitweise nachts. Die Temperaturen liegen um 21 Grad, im Süden scheint weiterhin oft die Sonne bei 27 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Das Loch im Berg ist lang, das in der Kasse groß. Die Bauunternehmer klagen über den Gotthard-Basistunnel. Die Vergangenheit war blutig, ihre Aufarbeitung ist unfair. Die UNO-Menschenrechtskommissarin kritisiert Sri Lanka. Dann, was ist eigentlich so toll am eidgenössischen Hosenlupf?
Das ist ein Stück Schweiz und es ist eine Atmosphäre, die man leider in der heutigen Gesellschaft so nicht mehr antrifft.
Impressionen vom Schwingfest in Burgdorf und Impressionen vom Steinbrück-Pier. Der kennt rhetorisch gesehen jeden Griff. Aber ob das reicht, um die Merkel-Angela zu bodigen? Zuerst aber Indien. Die abscheuliche Tat hatte letzten Dezember die ganze Welt erschüttert. 6 Männer vergewaltigten in Delhi eine Frau, traktierten sie mit Metallstangen und warfen sie dann aus dem Bus. 2 Wochen später starb die Frau an ihren Verletzungen. Jetzt ist als erster der jüngste Täter verurteilt worden. Die Strafe, 3 Jahre Jugendhaft, hat in Delhi heftige Proteste ausgelöst. Der Beitrag von ARD-Korrespondent Jürgen Webermann.
Hängt ihn, die Forderung empörter Demonstranten vor dem Jugendgericht in Neu-Delhi klingt eindeutig. Das Urteil 3 Jahre Besserungsanstalt war in dieser Form zwar erwartet worden, aber dennoch empörte es umgehend viele Menschen in Indien. In Neu-Delhi strömten nur Minuten, nachdem der Urteilsspruch durchgesickert war, hunderte Menschen vor dem Gerichtsgebäude zusammen. Am Wochenende dürfte es in vielen Städten Indiens ähnliche Demonstrationen geben und den Ruf nach härteren Strafen. Auch in sozialen Netzwerken haben bereits tausende Inder ihrem Ärger freien Lauf gelassen. Unter Tränen trat die Mutter des Opfers vor das Gerichtsgebäude. Sie hatte die meisten Verhandlungstage im Saal verfolgt. Jetzt, sagt sie, sei für sie eine Welt zusammengebrochen. Ich will, dass sie alle gehängt werden, nicht mehr und nicht weniger. Dieser Tag ist beinahe noch schlimmer als der Tag, an dem meine Tochter vergewaltigt wurde. Ich habe 8 Monate lang auf dieses Urteil gewartet und darauf, dass die Richter Gerechtigkeit walten lassen. Aber das hier ist nur enttäuschend. Der Vater des Mädchens ergänzte, er fühle sich von der indischen Justiz betrogen. Die Familie werde in Berufung gehen. Die Richter hatten den zur Tatzeit 17-Jährigen nach dem Jugendstrafrecht verurteilt und nach diesem Recht die Höchststrafe verhängt. Viele Inder forderten jedoch, den jungen Mann wie einen Erwachsenen zu behandeln. Der Anwalt des Angeklagten gab sich nach dem Urteilsspruch schmallippig. Mein Mandant ist nicht in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden, aber die Details kann ich Ihnen erst nennen, wenn das Urteil auch rechtskräftig ist. Klar war jedoch angesichts des Strafmaßes umgehend, in den Hauptanklagepunkten Mord und Vergewaltigung hat das Gericht den jungen Mann für schuldig befunden. Er soll mit 5 weiteren Männern im vergangenen Dezember eine 23 Jahre alte Studentin, die gerade mit ihrem Freund aus dem Kino kam, in einen Bus gelockt, stundenlang brutal vergewaltigt und so schwer gefoltert haben, dass sie 2 Wochen später im Krankenhaus starb. Nachdem all die grausamen Details bekannt wurden, ging ein Aufschrei durchs Land, zumal der Fall so symbolisch ist. Ein junges Mädchen aus armen Verhältnissen, das sich in Indien nach oben kämpft. Medien nannten sie rasch Löwenherz. Die Täter dagegen bezeichnen sie bis heute als Indias Most Hated, die meistgehassten Männer Indiens. Einer der 5 volljährigen Angeklagten starb im Gefängnis. Ob er ermordet wurde oder sich selbst das Leben nahm, ist unklar. Alle Männer hatten von Beginn an auf unschuldig plädiert. Die 4 weiteren Angeklagten dürften ebenfalls schon bald verurteilt werden. Ihnen droht die Todesstrafe. Doch ob die Urteile auch etwas bewirken, das bezweifeln viele Menschen in Indien. Erst heute wurde in Noida, einer Vorstadt von Neu-Delhi, ein neuer, schwerer Fall bekannt. 4 Männer sollen dort ein Mädchen überfallen und versucht haben, es zu vergewaltigen. 2 der Festgenommenen sind Polizisten. Das Vertrauen in die Behörden ist ohnehin sehr gering. In vielen Fällen haben Polizei und Justiz in der Vergangenheit die Täter immer wieder laufen lassen, während die Opfer, vor allem auf dem Land, von der Gesellschaft ausgestoßen wurden.
Jürgen Webermann aus Delhi. 57 Kilometer lang ist er, eines der größten Bauwerke der Welt. Und gestern wurde er zum ersten Mal an einem Tag durchfahren, der Gotthard-Basistunnel. Der Tunnel ist gebaut, jetzt muss noch die ganze Elektronik installiert werden. Die Rohbauer, die das Loch gegraben haben, ziehen eine gemischte Bilanz. Der Gotthard hat ihnen viel Ehre und viel Verlust gebracht. Alexander Grass.
Es ist Freitagmorgen bei Biaska. Die Diesellok zieht einen Bauzug in den Basistunnel. 30 projektverantwortliche Techniker und Medienleute sind an Bord. Mit dem Bauzug, mit Kleinbussen und zu Fuß geht es über die 57 Tunnelkilometer. Alex Sala von der Amberg Ingenieurgruppe sitzt im Zug. Er ist einer der wenigen, die ganz von Anfang an dabei gewesen sind. 21 Jahre, in denen Salas Ingenieure allein für den Südabschnitt 16.000 Pläne erstellten. Was bleibt?
Befriedigung, Genugtuung, Stolz über das gelungene Werk, aber auch Wehmut, dass es jetzt dann bald vorbei ist damit. Und in dem Sinn sind die Gefühle etwas ambivalent.
Für Luzi Gruber vom Baukonzern Implenia ist Abgabetermin. Der Rohbau ist fertig. Jetzt sind die Schienenbauer, die Strom-, Telekom- und Bahntechnik-Installateure dran. Als Projektleiter in Sedrun, Faido und Bordio hat Gruber Arbeit und Material für 4 Milliarden Franken abgerechnet. Mit Verlust.
Es gibt natürlich übergeordnete Interessen, Erfahrungen zu sammeln, bereit sein für internationale Aufträge. Es ist allerdings hart, wenn man so viel Risiko übernimmt, am Schluss betriebswirtschaftlich mit einem Minus abrechnen zu müssen.
Ursache ist ein ruinöser Preiskampf im Tunnelbau. Luzi Gruber hofft, dass jetzt die Branche erwacht.
Mein Fazit ist natürlich und mein Aufruf an die Anbieter, unsere Margen sind zu tief. Wir sollten mit höheren Margen eingeben, sonst geht die Geschichte langfristig nicht auf.
Auch im Nordabschnitt des Gotthards, auf der Strecke von Erstfeld bis Sedrun, haben die Rohbauer Verluste eingefahren.
Technisch befriedigt, wirtschaftlich leider nicht gerade ein Erfolg.
Beat Blindenbacher ist es, der das sagt. Er ist vom Strabag-Konzern und war 14 Jahre lang Baustellenleiter im Norden. 35 Millionen Franken Verlust bei einem Auftragsvolumen von 1,1 Milliarden Franken.
Durch diese Überkapazität, die jetzt noch mit der Fertigstellung dieses gigantischen Bauwerks entstanden ist, gibt es nach wie vor Firmen, die versuchen, ihre Kapazitäten aufrechtzuerhalten und Dumpingpreise machen. Seit diesem Projekt hier wurden zum Beispiel in diesem Sommer etliche Sicherheitsstollen an Autobahntunneln ausgeschrieben und bei jeder Ausschreibung finden sie einen, der 20% einen Dumpingpreis macht.
Die Folge, warnt Blindenbacher, ein Firmensterben. So wie der österreichische Baukonzernriese Alpine Konkurs gegangen ist, auch wegen nicht kostendeckenden Billigofferten.
Es wird sich wohl noch einmal eine Korrektur der Anbieter ergeben, ist anzunehmen. An Fusionen oder an Aufgaben, also an Betriebsschließungen, stellt sich ja wirklich die Frage, ob man wegen den schönen Augen eines Bauherrn solche Risiken eingehen muss. Und irgendeinmal ist auch die Kampfkasse leer.
Erfahrung zahlt sich offenbar nicht aus. Bei den riesigen Bauvergaben am Lötschberg, Gotthard und Chennery setzten sich immer wieder neue Anbieter durch. So geschehen auch bei der 230 Millionen Franken schweren Bahntechnikvergabe im Chennery-Basistunnel, die vor 2 Wochen eben nicht an jene Transtech gegangen ist, die jetzt schon den Gotthard-Basistunnel installiert. Marco Hirzel ist Vorsitzender der Baukommission bei Transtech.
Wir bedauern natürlich, dass wir die zusätzlich erworbene Kompetenz nicht nach dem Gotthard-Tunnel, auch am Chennery-Tunnel, zeigen können. Schlussendlich ist es ein klarer wirtschaftlicher Entscheid. Das Konkurrenzangebot war massiv günstiger und wir müssen das akzeptieren.
Es gebe aber Aufwendungen, die sich erst in der Projektabwicklung zeigten, meint Hirzel ein Lehrgeld, das Transtec in die Chenery-Offerte eingerechnet hat und die preisgünstigere Konkurrenz möglicherweise eben nicht.
Man wird halt auch vorsichtiger, wenn man lange Erfahrung hat. Wir sind seit 2006 am Gotthard-Projekt am Arbeiten und das hat uns vermutlich zu vorsichtig werden lassen.
Schnurgerade und glatt zieht die Tunnelröhre durch den Berg. Hinter dem Beton verbergen sich technische Erfolge und wirtschaftliche Probleme, unerwartete Störzonen, mühsamste Knochenarbeit. Und, betont auch Strabag-Mann Beat Blindenbacher, auch das Menschliche, dass hunderte Leute aus 15 Nationen ein solches Werk gemeinsam realisieren konnten. Das macht ihn aus, den Stolz der Tunnelbauer.
Die UNO-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay war eine Woche in Sri Lanka unterwegs und sie war entsetzt. Sri Lanka sei auf dem Weg, ein autoritärer Staat zu werden. Franco Bartel über eine überraschend deutliche Kritik.
Der diplomatische Jargon bietet unendlich viele Varianten, Kritik zu kaschieren oder nett zu verpacken. Diesen Versuch unternahm Menschenrechtskommissarin Navi Pillay gar nicht erst. Die sri lankische Polizei und Armee hätten Leute, mit denen sie während ihrer Reise sprechen wollte, bedroht und eingeschüchtert, und zwar vor und nach ihrem Besuch. 2009 beendeten die Regierungstruppen den langjährigen Krieg auf Sri Lanka gegen die Tamil Tigers äußerst blutig. In der Endphase wurde beinahe eine 500.000 Menschen vertrieben, die Kämpfe forderten Zehntausende Tote, die meisten von ihnen waren tamilische Zivilisten. Die Aufklärung der damals begangenen Kriegsverbrechen komme kaum vorwärts, bilanziert Pillay jetzt. Noch immer wüssten tausende Familien nichts über das Schicksal von verschollenen Angehörigen. Dass die Armee, die selber schwerster Menschenrechtsverletzungen beschuldigt wird, mit der Aufklärung solcher Verbrechen beauftragt wurde, schaffe kein Vertrauen. Schwer traumatisierte Überlebende würden sich selbst überlassen. Und internationale Organisationen, die Hilfe bieten wollten, würden systematisch behindert. Opfer von Folter, die vor Gericht gegen Peiniger aussagen, verfügten über keinen Zeugenschutz und seien bedroht. Doch Pillay kritisiert die Lage auf Sri Lanka auch ganz grundsätzlich. Das Land werde unter Präsident Mahinda Rajapaksa zunehmend autoritär regiert. Der Krieg sei zwar seit 4 Jahren zu Ende, doch seither werde die Demokratie untergraben, der Rechtsstaat erodiere. Heute, kurz vor ihrem Abflug, wusste die hohe UNO-Repräsentantin eigentlich nur etwas Positives zu berichten. Mit internationaler Hilfe habe die Regierung Rajapaksa zahlreiche zerstörte Häuser, Straßen oder Brücken wieder aufbauen lassen. Für einen dauerhaften Frieden reiche das bei weitem nicht. Ende September wird sie dem UNO-Menschenrechtsrat ausführlich Bericht erstatten.
Melilla. Die spanische Enklave ist für viele afrikanische Flüchtlinge ein verheißungsvolles Sprungbrett Richtung Europa.
We are here, but we are very happy now. We think that we are going to make it.
Wir sind glücklich, hier zu sein, und jetzt hoffen wir, dass wir es hinüberschaffen, sagt dieser junge Mann aus Somalia und blickt hoch zum Grenzzaun rund um Melilla. Die Reportage vom spanisch-marokkanischen Grenzzaun morgen Sonntag in unserer Wochensendung International um 18.30 Uhr auf SRF 1. Morgen, 3 Wochen vor der Wahl, wird auch das große Fernsehduell zwischen den beiden deutschen Kanzlerkandidaten inszeniert, Merkel gegen Steinbrück. Der SPD-Spitzenkandidat gilt als scharfzüngiger als die Kanzlerin, auch als entschlussfreudiger. Aber er gilt eben auch als fast chancenlos. Wer ist dieser Steinbrück? Kaspar Selk hat nach einer Antwort gesucht.
Ich habe von der Kavallerie nur geredet. Die Amerikaner haben sie ausreiten lassen.
Diese paar Worte sind eigentlich eine kürzeste Zusammenfassung dessen, was sich mit dem Schweizer Bankgeheimnis in den letzten Jahren alles so zugetragen hat. Ich habe von der Kavallerie nur geredet, die Amerikaner haben sie dann losgeschickt. Steinbrück formuliert häufig spitz, meist kurz und bisweilen provokativ. Und einige dieser provokativen Formulierungen begleiten ihn dann häufig etwas länger, als ihm lieb ist. Das mit der Kavallerie mochte er selber manchmal nicht mehr hören. Das hindert ihn aber nicht daran, immer wieder mal spitz zu formulieren, etwa wenn er von Frau Merkel spricht.
Sie hat keinen Plan. Sie ist eine glänzende Machttechnikerin. Sie liegt gerne in der Furche, hebt den Finger, aber nicht um eine Richtung vorzugeben, sondern um Wind zu messen.
Die Kanzlerin richte sich nach dem Wind, habe keinen Plan. Einer seiner früheren Vorgesetzten, der seinerzeitige Minister für Technologie, Volker Hauff, sagte gegenüber dem ZDF, wie er Steinbrücks Art, Stellung zu nehmen, seinerzeit eingeschätzt habe.
Er konnte richtig gut argumentieren, er kann gut argumentieren, er hat einen richtig scharfen analytischen Verstand. Nur gelegentlich musste man da auch manche Dinge auch rausstreichen, weil die schon etwas provozierend waren. Er hat einen gewissen Hang zur inhaltlichen Provokation.
Peer Steinbrück ist einer, der Dinge bewegen, verändern will, aber er ist definitiv kein Revolutionär. Viele sagen, er sei auch kein Linker. Wenn er Dinge verändern will, dann fährt er verbal ruppig ein oder er schafft gleich Fakten oder beides. Wie bei seiner Sternstunde auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, als die Gefahr des wirtschaftlichen Kollapses drohte, als zu befürchten war, dass die Deutschen in Massen zur Bank laufen und ihre Guthaben abheben, bevor es zu spät ist. Finanzminister Steinbrück trat damals mit der Kanzlerin Angela Merkel vor die Kameras und behauptete, die Regierung garantiere für alle Spareinlagen der Bürger. Das war ziemlich unverfroren, gibt er heute zu.
Wir hatten ja weder ein Mandat des Deutschen Bundestages, so weitreichende Risiken einzugehen. Wir hatten auch keine Rechtsgrundlage dafür. Nur es gibt bestimmte Momente, hoffentlich nicht allzu viele, im Leben eines Politikers, wo er Verantwortung übernehmen muss.
Peer Steinbrück, Sohn eines Architekten aus Pommern und einer Hausfrau mit dänischen Wurzeln, wuchs gutbürgerlich in Hamburg auf. Er war zunächst ein bemerkenswert schlechter Schüler, holte dann aber auf, ging zur Bundeswehr. Dort habe er begriffen, was er später bisweilen praktiziert habe, nämlich dass einer vorne hinstehen und die Verantwortung für den ganzen Laden übernehmen müsse. Und dort habe ihn ein Offizier dazu überredet, in die SPD einzutreten. Nicht die sozialdemokratische Ideologie habe ihn überzeugt seinerzeit, sondern die Figur des Willy Brandt. So ist es geblieben, auch nach seiner Zeit als Beamter in Bonn, Finanzminister in Schleswig-Holstein, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, Finanzminister schließlich in der Großen Koalition in Berlin unter Angela Merkel. Spätestens dort in der Krise hat er den Ruf bekommen, ein ausgewiesener Fachmann im Bereich von Wirtschafts- und Finanzpolitik zu sein. Steinbrück ist in seinen Auffassungen konservativer als seine Partei und deren Wahlprogramm. Er sieht sich selber als pragmatischer Macher. Das Nashorn ist sein Lieblingstier. Überall in seinem Büro stehen Nashörner herum.
Ja, man muss ein dickes Fell haben oder dicke Panzerplatten sich gelegentlich, glaube ich, auf den Leib schneiden lassen, um einiges auch einfach abtropfen zu lassen und an sich vorbeigehen zu lassen. Aber in Wirklichkeit finde ich dieses urgewaltige Tier einfach fantastisch.
Und noch etwas gefällt ihm an Nashörnern, erzählte er kürzlich dem ZDF.
Die fangen ganz langsam an zu laufen, ganz langsam. Es ist wie so eine Maschine, die langsam in Gang kommt. Und dann nehmen die immer mehr Geschwindigkeit auf. Und nachher können die auf einer kurzen Strecke, ich glaube, 40 bis 50 Stundenkilometer laufen. Und dann sind sie nicht mehr aufzuhalten.
Und genau so sähe er sich selber gern in diesem Wahlkampf. Sehr langsam begonnen hat er. Jetzt muss er nur noch schneller werden. Kommt schon, sagt Steinbrück. 30% der Wähler entschieden sich erst im allerletzten Moment. Auf die konzentriere er sich. Morgen hat er seine letzte große Chance, bei denen zu punkten. Mit klaren, vielleicht auch spitzen Aussagen, aber nicht so provokativ, dass er das später wieder bereut.
Kaspar Selks Porträt von Peer Steinbrück, das von Angela Merkel, aber auch Reportagen aus Deutschland, Fakten zur Bundestagswahl, all das finden Sie auf srf.ch. Burgdorf ist nach Schweizer Maßstäben eine Großstadt. Zumindest dieses Wochenende. Das eidgenössische Schwingfest, der größte Sportanlass des Landes, dürfte rund eine Viertelmillion Zuschauerinnen und Zuschauer ins Emmentaler Städtchen locken. Die Begeisterung rund um die Sägemehlkreise ist groß. Michael Saale ist der Frage nachgegangen, wieso eigentlich?
Soeben legt Lokalmatador Matthias Sempach einen Gegner aufs Kreuz. Die Fans jubeln, Außenstehende staunen.
Ja, es ist schon fanatisch. Berner, wo da ihre Schwinger sind dran waren. Ja, ganz verrückt. Bei uns auf den Stehplätzen, wohlverstanden.
Über 50.000 zittern mit ihren Lieblingsschwingern, getrennt durch die Zugehörigkeit zur Region, vereint durch die Stimmung, die alle ansteckt.
Es sind so viele Leute hier drin, das siehst du selber. Und es gibt keinen, der irgendwie mit diesem kracht. Das ist einfach eine Familie, wirklich eine Familie.
Eine Familie, marketingtechnisch gesehen eine Mischung aus Traditionalisten und Hedonisten, wie der Geschäftsführer des eidgenössischen Schwingerverbands Rolf Gasser sie nennt.
Das ist ja nichts Schlechtes. Ein Hedonist ist einer, der sowohl als auch Mentalität hat. Das heisst, er kann gestern das Champions League-Spiel gesehen haben im Fußball. Heute geht er das Schwingfest, findet beides cool. Und von diesen Leuten haben wir natürlich zusehends gang wie mehr.
Die Schwingerfamilie wächst und wächst. Was hält sie noch zusammen? Ein Besucher erklärt.
Ja, es ist für mich einfach Tradition. Es ist für mich auch ein Stück Heimat. Es ist ein Stück Schweiz. Und es ist eine Atmosphäre, die man leider in der heutigen Gesellschaft so nicht mehr antrifft. Also locker, keine grosse Kontrolle. Man sieht kaum Polizei. Ich fühle mich hier wie vor etwa 200 Jahren.
Ein echt helvetischer Mix.
Also ich treffe hier einen Generalstabschef an, ich treffe hier den Topbanker an, der Ueli Maurer ist da. Ich treffe aber auch den Kollegen von der Dreimaschinen an. Einfach alle Facetten und Hierarchien und auch Lebenspositionen sind alle hier vertreten.
Das Eidgenössische, eine Welt für sich. Ein Stück Schweiz, ja, aber offenbar kein Spiegelbild der Nation, denn schon übermorgen ist wieder alles anders.
Vom Mandy an wieder einfach in der heutigen Gesellschaft generell, also vermischt mit natürlich Haufen Immigranten und noch extrem anderen Kulturen. Dort ist wieder der Materialismus, der Wert, etwas verdienen, etwas erreichen, der hat dort wieder Priorität. Aber heute und morgen glaube ich überhaupt nicht.
Man genießt es, unter sich zu sein.
Ja, das ist einfach, weil sie ja, eigentlich nur Schweizer haben, wenn ich das so sagen darf.
Das traditionelle Schwingfest, so sieht Heimat aus, zumindest aus Sicht etlicher Besucher.
Es ist vielleicht Zeit, dass man einfach wieder ein bisschen auf die Wurzeln zurückgeht. Einfach das Traditionelle, das Schöne, das Urchige, wo die Leute einfach irgendwie suchen. Und das ist der Schwingsport, seit eh und je.
Vom Schwingfest will mancher ein Stück sich abschneiden. Das passt nicht allen.
Ja, es sind schon viele Leute da, die vielleicht nicht hergehören, aber es muss auch so sein, nehme ich an. Vielleicht die Hälfte versteht vielleicht nicht so viel und 50% versteht etwas und der Rest ist einfach da, als sie da waren.
Und das war der Schlussgang im heutigen Echo der Zeit. Verantwortlich war der Jecke Marcel für die Nachrichten der Lüsche Chrigu und am Mikrofon der Villinger Roman.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.